Es gibt ein erschütterndes Zeugnis von einem 22-jährigen Pastor, der von einem Tag auf den anderen mit seinen Kräften am Ende war. Morgens hat er noch vor dem Gottesdienst mit seiner Frau zusammen gebetet. Sie war dann zu Hause geblieben, weil die beiden Zwillinge gerade frisch geboren waren. Und die Frau des Predigers hat später sehr offen über diesen quälenden Sonntagvormittag berichtet. Sie schreibt, sie hörte eine Kutsche vor dem Tor halten. Für die Heimkehr meines Mannes war es eigentlich viel zu früh und ich fragte mich verwundert, wer wohl der unerwartete Besucher sein könnte. Ein Diakon der Gemeinde trat ein und an seinem Verhalten erkannte ich sofort, dass etwas Ungewöhnliches geschehen war. Ich drängte ihn, mir schnell alles zu erzählen, was er auch augenblicklich und mit viel Mitgefühl tat. Wie dankbar war ich, als er wieder ging. Ich wollte alleine sein, um in dieser Stunde der Finsternis und des Todes zu Gott zu rufen. Als mein Geliebter da nach Hause gebracht wurde, war er nur noch ein Schatten seiner selbst. Eine qualvolle Stunde hatte seine ganze Erscheinung und sein Auftreten verändert. Die folgende Nacht war voller Tränen, Klagen und unbeschreiblichen Kummer. Er verweigerte jeden Trost. Ich dachte, es würde nie wieder Morgen werden. Und als der Morgen schließlich anbrach, brachte er keine Erleichterung. Gnädigerweise strich der Herr aus meiner Erinnerung die meisten Einzelheiten der nachfolgenden, notvollen Zeit, in der die Qual meines Geliebten so stark wurde, dass wir manchmal befürchteten, er könne nie wieder predigen. Damals gingen wir wirklich durch das Tal des Todesschattens. Als schwache Christen seufzten wir bitterlich, denn der Weg war so dunkel, dass wir oft nicht wussten, wohin wir unseren Fuß als nächstes setzen sollten. Der junge Prediger war Charles Haddon Spurgeon. Und die Katastrophe, die seinen Dienst zu beenden drohte, passierte am 10. Oktober 1856 in London bei einem Gottesdienst in dieser riesigen Surrey Music Hall mit etwa 10.000 Menschen dort anwesend, schrie während des Eingangsgebetes plötzlich jemand Feuer und darauf eine andere Stimme, die Galerien stürzen ein und schließlich ein dritter, das war offensichtlich abgesprochen, die ganze Halle bricht zusammen. Sie können sich vorstellen, wie unter den 10.000 eine Massenpanik entstand, wie die Leute versuchten, fluchtartig diese Halle zu verlassen. Und dabei entstand ein totales Chaos. Am Ende waren 7 Todesopfer zu beklagen und viele, viele Verletzte. Spurgeon stürzte dieser Tag in eine tiefe Krise. Und bis heute kennt ihn die Nachwelt ja als den sogenannten Fürsten der Prediger, als humorvollen Rhetoriker, als leidenschaftlichen Evangelisten. Im Oktober 1856 wäre er fast zerbrochen. Mit 22 Jahren. Ein anderer Prediger hat uns diesen Blick in sein Herz tun lassen. Er schreibt, als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern von allen Seiten waren wir in Bedrängnis. Von außen mit Streit, von innen mit Furcht. Diese Beschreibung stammt vom Apostel Paulus aus 2. Korinther 7. Von außen Streit, von innen Furcht. Wir fanden keine Ruhe. Und die Reihe dieser Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen. Diese Traurigkeit, diese Bedrängnis ist ja kein Vorrecht nur von Predigern, sondern jeder ernsthafte Christ, jeder, der dem lebendigen Gott dienen will, wird solche Anfechtungen früher oder später kennenlernen. Dass wir manchmal einfach ausrufen wollen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und das ist der Titel unserer Predigt heute Morgen. Ich kann nicht mehr, wie Gott müde Boten munter macht. Ich kann nicht mehr, wie Gott müde Boten munter macht. Vielleicht ist mancher von Ihnen auch heute Morgen mit einem Stoßseufzer losgefahren. Er hat gesagt, ich kann eigentlich nicht mehr. Fahren wir noch zum Gottesdienst. Dann werden Sie Elia heute Morgen umso besser verstehen. Auch der musste durch ein tiefes Tal der Mutlosigkeit hindurch. Und wir werden gleich genauer sehen, woher diese Mutlosigkeit und diese Erschöpfung eigentlich kamen. Im Neuen Testament, im Jakobusbrief, da wird über Elia gesagt, und das sollten wir durch die Predigt hindurch mitnehmen, Jakobus 5, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und Elia ist auch kein König. Und trotzdem kommen wir in unserer Predigtreihe über die Könige Israels an diesem Propheten kaum vorbei. Da er der große Gegenspieler des mächtigen Königs Ahab war. Den Ahab hatten wir vor 14 Tagen kennengelernt. Und heute haben Sie als besonderen Service einen Überblick über alle Könige Israels aus dem Nord- und Südreich am Eingang möglicherweise erhalten. Wenn noch nicht, dann können Sie ihn gerne nach dem Gottesdienst mitnehmen. Der liegt bereit. Bruder Hesselfeld hat ihn vorbereitet. Und Sie können das auch über die Homepage unserer Gemeinde herunterladen, diese Skizze. Können Sie also auch andere darauf hinweisen. Ein ganz hilfreicher Überblick über alle Könige Israels. Und wir waren zuletzt stehen geblieben bei dem Ahab aus dem Nordreich. Und hinten finden Sie auch noch eine Tabelle auf diesem Zettel, aus der hervorgeht, in welcher Zeit etwa er regierte, 22 Jahre zwischen 890 und 868 vor Christus. Und Ahab war der Zeitgenosse von Elia. Wir hatten gesehen, wie Ahab seinen Vater Omri in puncto Gottlosigkeit noch übertroffen hatte. Wie Ahab am Ende seiner Dienstzeit von Gott dieses Gesamturteil bekam in 1. Könige 16, Vers 33. Ahab tat mehr, um den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Das war Ahab. Und wenn Sie die Predigt dazu nochmal nachlesen können, von vor 14 Tagen, können Sie das auch über unsere Homepage tun. 1. Könige 16, ab Vers 28. Jerobeam hatte die Religionen vermischt, aber Ahab, der dann später in der Linie der Nordkönige kam, hat den heidnischen Baalskult auf breiter Front durchgesetzt. Er hat es noch schlimmer getrieben als Jerobeam, und der Drahtzieher und Sponsor des Götzendienstes war Ahabs Frau gewesen, Isebel, die Tochter des sidonischen Königs, der ebenfalls ein früherer Götzendiener gewesen war. Und diese Isebel beschränkte sich nicht darauf, ihren Baalskult und Aschera-Kult hinter verschlossenen Tempeltüren zu praktizieren. Sie beschränkte sich auch nicht darauf, das öffentlich zu propagieren und zu protegieren. Es war bekannt, dass die Baals- und Aschera-Priester an ihrem Tisch saßen und dort ihre Tagesverpflegung erhielten. Nein, diese Isebel ging auch dazu über, die Vertreter des biblischen Glaubens zu attackieren und schließlich zu eliminieren. Zunächst die Priester und später, und das werden wir heute sehen, hat sie es dann auf Elia selbst abgesehen. Wer den Spuren Ahabs folgt, stößt also zwangsläufig auf Elia. Und dieser Elia, der hatte von Anfang an von Gott den Auftrag bekommen, Ahab entgegenzutreten und für die Wahrheit Gottes einzutreten. Und dafür war er genau der richtige Mann. Denn dieser Elia hatte ein waches, ein sensibles Gewissen für die Wahrheit. Elia konnte nicht tatenlos zusehen und zuhören und daneben stehen, wie die Baalspriester ihre verführerischen Parolen verbreiteten. Und dieses sensible Gewissen ist bis in unsere Zeit hinein immer wieder nötig. Wir haben es zum Beispiel bei Theo Lehmann und Lutz Schäufler in den letzten Wochen erlebt, wie diese Geistlichen der Sächsischen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche dagegen protestiert haben, dass die Synode dort jetzt auch beschlossen hat, dass homosexuelle Partnerschaften in Pfarrhäusern praktiziert werden dürfen. Und sie haben sich ganz eindeutig dagegen positioniert, zusammen mit ihrem Evangelisationsteam. Sie haben geschrieben unter anderem: Nach unserem Schriftverständnis ist praktizierte Homosexualität mit der Heiligen Schrift nicht vereinbar. Aus diesem Grund können wir dem Beschluss der Sächsischen Landessynode nicht folgen. Der Status Confessionis, also der Punkt, wo man sagen muss, ich stehe für das Bekenntnis ein, ist gegeben. Und darum stellen wir fest, erstens, den Landesbischof, die Kirchenleitung und die Landessynode erkennen wir nicht mehr als geistliche Leitung unserer evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens an. Und zweitens, die Sächsische Bekenntnisinitiative bitten wir eindringlich, dass diese umgehend eine Bekenntnissynode gründet. Unterzeichnet unter anderem von Dr. Theo Lehmann und Lutz Schäufler, der Jugendevangelist beim Sächsischen Landesjugendpfarramt ist. Das ist ein mutiges Statement. Und hier wird genau das praktiziert, was auch Elia praktiziert hat. Wir müssen Gott und seinem Wort mehr gehorchen als irdischen Institutionen, selbst wenn diese irdischen Institutionen unser Gehalt bezahlen. Und in dieser Woche hat nun die Kirchenleitung reagiert. Sie hat Lutz Schäufler vorläufig vom Dienst suspendiert. Wir wollen in der Fürbitte für ihn eintreten. Ich habe ihm auch schon geschrieben. Und Sie können die Vorgänge auch über unsere Homepage verfolgen, wenn Sie dazu weitere Informationen suchen. Beten Sie bitte für Bruder Schäufler, für Bruder Lehmann und dass der Herr Ihnen wirklich Mut gibt und Kraft jetzt in dieser Gewissenssituation das Richtige zu tun. Auch Elias Gewissen ist geprägt von Gottes Wort. Deswegen kann auch Elia nicht schweigen. Und darum weiß er, was hier auf dem Spiel steht in der Auseinandersetzung mit dem Baalskult und mit der Religionsvermischung. Es geht um die Frage, wer ist der wahre Gott? Und so nimmt er den Kampf auf, den Kampf um die verwirrten Herzen eines störrischen und satten Volkes. Er hat keine Machtmittel politisch, er hat keine großen Medien auf seiner Seite. Alles, was ihm bleibt, ist das Gebet und das Reden, die öffentliche Verbreitung von Gottes Wahrheit. Und so kündigt er, wir hatten das vor 14 Tagen gesehen, Gottes Gericht an. Diese Dürreperiode, die dann auch prompt kommt. In den nächsten 3 Jahren wird es keinen Regen mehr geben. Wir hatten gesagt, 3 Jahre lang kontrolliert Elia mit seinen Gebeten das Wetter in Israel. Und damit beweist Gott seine Macht in der offenen Konfrontation mit dem Baalsglauben. Es darf nicht der leiseste Zweifel offen bleiben. Die Trockenzeit entlarvt die ganze Machtlosigkeit Baals. Denn das war ja gerade seine Spezialdisziplin. Regen zu geben. Er war der Fruchtbarkeitsgott. Er war der Gott der Stürme und des Wetters. Und er schaffte es nicht einmal, innerhalb von 3 Jahren ein paar Tröpfchen Regens zu produzieren. Und wenn er nicht mal Regen machen kann, dann etwas anderes erst recht nicht. Das war deutlich. Und Ahab spürt den Widerstand, der von diesem Propheten Elia ausgeht. Und Gott schenkt es, dass Elias Dienst für Unruhe sorgt. Und dann stehen sie sich eines Tages gegenüber, der König und sein Prophet. Und Ahab will Elia einschüchtern und wirft ihm das so hin in 1. Könige 18 ab Vers 17. Als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Elia aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Baalen nachwandelt. Elia sagt zu Ahab also, du verwechselst nicht Ursache und Wirkung. Nicht ich mache das Volk verrückt, wenn ich den Finger auf die Missstände lege, sondern du hast die Missstände eingeführt, Ahab. Lüge und Wahrheit prallen ungebremst aufeinander. Und Elia weicht dem Konflikt nicht aus. Matthias Claudius, der eher ein bedächtiger Typ war, hat in seinen Briefen an seinen Sohn Andres Folgendes geschrieben. Andres, wenn es wegen der Wahrheit Anstoß gibt, dann wollen wir lieber den Anstoß in Kauf nehmen, als die Wahrheit zu verschweigen. Das hätte Lutz Schäufler auch sagen können. Ihr Lieben, wogegen Gottes Wahrheit geredet und gehandelt wird, da müssen wir den Mund aufmachen. Um uns selbst zu schützen, dass wir nicht einfach mitgerissen werden von der Unwahrheit, aber auch um andere zu schützen. Und um denen eine Chance zur Umkehr zu geben, die die Unwahrheit verbreiten. Und oft wird es dann so sein, dass wir in der Minderheit sind oder auch mal ganz allein dastehen. Es wird immer wieder passieren. Wie es Elia gegangen ist, wenige Tage später. Ja, er hat diesen Showdown auf dem Berg Karmel selbst gefordert. Die direkte Konfrontation von Wahrheit und Lüge, von Glaube und Irrglaube. Können Sie alles in 1. Könige 18 nachlesen, wie er da einen großen Teil des Volkes auf dem Berg Karmel versammelt. 450 Propheten von Baal, 400 Propheten von Aschera, also 850. Und dann der eine Elia, der Prophet des wahren Gottes. Und er will das Volk Gottes auf Gottes Weg zurückrufen. Und dann heißt es in 18,21, also immer im 1. Königebuch 18,21, da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinket ihr nach beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folget ihm. Und das Volk antwortete ihm nichts. Das ist eine gespenstische Situation. Es kommt keine Reaktion. Sind sie so stumpf? Haben sie Angst? Aber Elia gibt nicht auf. Er sagt, lasst uns die Probe aufs Exempel machen. Gebt uns 2 Stiere. Und wir wollen sie jeweils auf das Holz legen und nicht selber Feuer anzünden. Und dann wollen wir sehen, welcher Gott das Feuer schickt. Wer der lebendige Gott ist. Dann ruft ihr euren Gott an und ich rufe meinen Gott an. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Elia riskiert sein Leben, denn er weiß, falsche Propheten mussten getötet werden. Und die Baalsprediger machen den Anfang. Lesen Sie das mal unbedingt. 1. Könige 18, Vers 26 heißt es dann, sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, richteten ihn zu und riefen den Namen Baals an, vom Morgen bis zum Mittag und sprachen, Baal, erhöre uns. Felix Mendelssohn Bartholdy hat das in seinem Elia-Oratorium wunderbar vertont. Aber es war da keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach, ruft laut, denn er ist doch ein Gott. Er ist in Gedanken oder zu arbeiten oder er ist über Land oder er schläft vielleicht. Ruft, dass er aufwache. Und sie riefen laut und sie ritzten sich mit Messern und spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut floss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. 850 Mann. Und jetzt kommt Elia. Da sprach Elia zu einem Volk, kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Und er hebt einen Graben aus. Und er lässt über das Holz und über das Opfertier 4 Eimer Wasser gießen und das Ganze 3-mal, dass das Wasser in den Graben tropft, dass keiner denkt, es habe sich hier etwas aus Versehen von selbst entzündet. Und dann heißt es, und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israels bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Und als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne, und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und sie töteten sie daselbst. Das müssen wir hier klar sagen, seit dem Neuen Testament ist jede Form von Gewalt in Fragen des Glaubens kompromisslos verboten. Wir dürfen auch falschen Propheten heute nicht in geringster Weise irgendwie körperliche Gewalt antun. Aber auch im Alten Testament damals war es keine blinde Rache, sondern es war ein Teil des Gesetzes, das Gott gegeben hatte, um die Wahrheit zu schützen. Deswegen waren falsche Propheten zu töten, 5. Mose 13. Und wer andere zum Götzendienst verleitete, war ebenfalls des Todes schuldig. Elia ist in diesen Stunden auf dem Höhepunkt seines Einflusses, seines öffentlichen Einflusses. Man würde vielleicht sagen seiner Macht, aber das wäre eigentlich das falsche Wort. Alles scheint sich zum Guten zu wenden. Alles wird gut, denkt er. Das Volk skandiert Gottes Namen und seinen Namen. Man kann das nämlich auch so übersetzen in Vers 39, was sie hier sagen. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das heißt Elia. Also El ist Jahwe. Und das war Elias Name. Sie haben Gottes Namen und Elias Namen in einem Atemzug im Grunde genommen gerufen. Elia, Elia, der Herr ist Gott. Elias Name schwang damit. Was für eine Situation für diesen Mann Gottes. Und umso mehr muss es uns erschrecken, dass wir ein Kapitel später vor einem totalen Bruch stehen. Totaler Bruch. Da ist nichts mehr von Hoffnung, von Perspektive oder gar Triumph, sondern da ist nur noch Resignation, Erschöpfung und Trauer. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und das müssen wir jetzt verstehen. Was ist da passiert? Dieses 19. Kapitel gibt uns einen besonderen Einblick in Elias Herz. Und leider haben viele Ausleger sich vorschnell in eine ziemlich psychologisierende Deutung gestürzt, so nach dem Motto, naja, Elia hatte eine Erschöpfungsdepression. Ich will damit nicht sagen, dass ein Prophet prinzipiell gegen Erschöpfungsdepressionen geschützt ist. Die Frage ist nur, ob das auf Elia hier zutrifft. Versuchen wir also, wie immer, so genau wie möglich hinzuschauen. Was ist sein Hauptproblem in dieser Stunde? Warum ist der Mann so verzweifelt? Und dazu wollen wir jetzt lesen, die Verse 1 bis 10. Ich hoffe, dass das dann sehr schnell klar werden wird. 1. Könige 19, Sie haben es vor sich, 1 bis 10. Und Ahab sagte der Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwerte umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht also verfahre, wie du mit jener Leben. Als er solches vernahm, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener oder seinen Knaben, das war so eine Art Assistent, da selbst. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er bat sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war zu seinen Häupten ein auf heißen Stein gebackener Brotkuchen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes Horeb, also noch weiter nach Süden. Und er ging daselbst in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach, was willst du hier, Elia? Er aber sprach, ich habe heftig für den Herrn, den Gott der Heerscharen, geeifert. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Hans Dannenbaum hat in einer Predigt über Elia die Situation beschrieben. Er sagt, ohne Auftrag, ohne Befehl, ein ängstlicher Flüchtling. Ein Mann, der fahnenflüchtig seinen Posten verlässt, so endet der gewaltige Tag auf dem Karmel. Der mächtige Gotteseiferer und Prophet, der gerade noch einer gegen tausend stand, ergreift jetzt die Flucht vor dem giftigen Wort einer Frau. Sein Glaube ist zusammengebrochen, die lodernde Flamme seines Eifers für Gott zum glimmenden Docht geworden. Und dann fügt Hans Dannenbaum hinzu, so ist das Leben. Natürlich kommen hier verschiedene Faktoren zusammen. Körperlich ist er erschöpft von den ständigen Auseinandersetzungen. Emotional ist er in die Enge getrieben durch die Morddrohung der mächtigen Isebel. Und wenn wir erschöpft sind und müde, dann verlieren wir auch leichter mal den Mut. Das kennen wir doch alle. Aber was ihn am meisten berührt, und das müssen wir jetzt verstehen, sonst verstehen wir diesen ganzen Bericht nicht. Was ihn am meisten berührt, kleidet Elia selbst in diese Worte in Vers 10 und er wiederholt es nochmal in Vers 14. Ich habe heftig für den Herrn, den Gott der Heerscharen, geeifert. Denn die Kinder haben Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin allein übrig geblieben. Und das ist das Erste, was wir mit Elia gemeinsam haben können. Erstens, Gott mutet uns Erfolglosigkeit zu. Gott mutet uns Erfolglosigkeit zu. Das ist das Erste. Welche Hoffnung dürfte der Prophet nur wenige Stunden vorher noch gehegt haben, ja? Elia, Elia, haben sie gerufen. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Eine Erweckung steht kurz bevor, wird er gedacht haben. Aber schon bald, nachdem sich der Staub über dem Schlachtfeld gelegt hat, scheint die Welt kaum verändert. Verstehen Sie, das ist das Schlimme. Isebel ist offensichtlich unbeeindruckt. Obwohl es in ihrem Speisesaal sehr einsam geworden sein dürfte, wo jetzt die ganzen Propheten und Priester, Ascheras und Baals nicht mehr da waren, scheint die Welt sich doch trotzdem ganz normal weiterzudrehen wie vorher. Sie kann schalten und walten, wie sie will. Isebels Gewissen ist nicht erschüttert, ihre Macht ist nicht gebrochen. Und die anderen? Wir wissen nicht, ob es nach den Karmelunruhen irgendwelche Gespräche zwischen Elian und frommen Vertretern des israelischen Volkes gegeben hat. Wir hören nichts davon, dass sie vielleicht gesagt haben, so, jetzt ist ein Neuanfang möglich. Jetzt bauen wir wieder einen bibeltreuen Gottesdienst auf. Jetzt hängen wir uns rein, jetzt starten wir durch. All das ist offensichtlich nicht geschehen. Elia hatte so viel investiert, er hatte so viel riskiert. Und was hat es gebracht? Wo waren die Leute? Wo waren die, die sich mit ihm zusammen für einen Neuaufbau einsetzten? Jetzt, wo es so richtig losgehen könnte, wo sie durchstarten könnten im Norden Israels. Das scheint alles fast schon wieder vorbei zu sein. Ein kurzes Aufbäumen, ein kurzes Highlight und das war's. Wilhelm Busch hat es in einer Predigt über Elia mit einer Situation aus seinem Dienst als junger Pfarrer verglichen. Da sagte er, ich erinnere mich noch, wie ich nach einer gesegneten Evangelisation, die die Menschen in Bewegung brachte, solch eine Zeit erlebte, als der Evangelist abgereist war. Und ich dachte, jetzt müsste man nun eine Belebung in meinem Pfarrbezirk spüren. Und da entdeckte ich, dass die Gleichgültigkeit und der Widerstand viel stärker waren als vorher. Die Betonmauern waren durch eine einzige Evangelisation nicht umzustoßen. Bei dem Propheten Elia trat nach der hochgespannten Erwartung auf dem Berg Karmel eine tiefe Entmutigung ein. Nein, er hat nicht an der Wirklichkeit Gottes gezweifelt, aber er hatte keine Lust mehr, diesen schweren Kampf noch weiter auf sich zu nehmen. Es ist genug, Herr, sagte er. Das ist eine typische Anfechtung, so Wilhelm Busch, für eifrige Zeugen unseres Herrn. Man hat bei dem Kampf viel vom eigenen eingesetzt. Man hat seelische und leibliche Kräfte verbraucht. Jetzt hat man keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr. Kennen wir das? Da leitest du einen Hauskreis, bereitest dich vor, Woche für Woche. Und dann siehst du, dass bei einer Auslegung, der da schon so lange kommt, der hat Tränen in den Augen. Und du sagst, jetzt hat er es verstanden. Er hat es verstanden. Es wird sich was ändern in seinem Leben. Er wird ernster werden in seiner Nachfolge. Und eine Woche später ruft er einen Tag vorher an und meldet sich ab und sagt, ja, ich kann morgen leider nicht zum Hauskreis kommen, wir treffen uns mit ein paar Kollegen zum Fußballspielen. Aber komme dann irgendwann wieder. Das ist die Elia-Situation. Und du sagst nicht, ich dachte, er wäre verwandelt. Er hat Gottes Wort mit Tränen gelesen. Und eine Woche danach, und dann fängst du an zu zählen und sagst, wer ist eigentlich dazugekommen in den letzten 6 Monaten? Der ist vielleicht weggeblieben. Verstehst du? Das ist Elia. Das ist genau die Situation. Vielleicht hast du eine Jungscharbeit irgendwo begonnen und es schien so verheißungsvoll und dann kam alles ins Stocken. Oder du hast einen Menschen seelsorgerlich begleitet über mehrere Monate hinweg, hast dich getroffen zum Beten mit ihm, hast mit ihm Bibel gelesen und hast gemerkt, es geht irgendwie voran. Und plötzlich kommt er nicht mehr. Plötzlich sagt er, ach, na ja, gut, ist ja schön, danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich gehe jetzt in eine andere Gemeinde oder ich brauche das jetzt auch nicht mehr so und ich sehe das jetzt auch ein bisschen anders. Verstehst du? Das ist die spezielle Entmutigung, um die es hier bei Elia geht. Er gibt sein Herzblut, er predigt sich die Seele aus dem Leib. Er riskiert seinen Hals. Er sieht sogar kurzfristig, dass sich etwas bewegt. Aber dann scheint alles so furchtbar unverändert. Das ist Elia. Er hat keinen Mut mehr und keine Motivation. Und so nimmt er Reißaus vor der giftenden Isabel und ihren Mordagenten, gar nicht mal, weil er so sehr an seinem Leben hängen würde. Das ist es doch gar nicht, dass er nun so ängstlich da geworden ist. Schaut mal, in Vers 4 steht doch dann, er erbat sich den Tod. Hätte auch sagen können, gut, dann kommt er umso früher, wenn Isabel mich über die Klinge springen lässt. Nein, darum geht's nicht. Worum geht's? Er will den Triumph dieser gottlosen First Lady nicht gönnen. Er will ihr nicht noch diesen späten Triumph gönnen, den Propheten Gottes doch noch klein gekriegt zu haben. Das wäre dann die späte Rache Baals. Deswegen will er nicht von dieser Dame getötet werden. Und so flüchtet er in den äußersten Süden. Wenn er hier stirbt, wird keiner dafür Isabel verantwortlich machen können. Vers 3 sagt, es geht nach Beersheba, das sind ca. 160 Kilometer. Von Jezreel im Norden nach Beersheba im Süden. Dort setzt er seinen Diener ab, geht selbst noch weiter in die Einsamkeit der Wüste hinein. Und dann steht das hier in Vers 4 so eigentümlich. Er aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat sich den Tod und sprach, Herr, es ist genug. Also eine Tagereise, sagt man, nochmal 25 Kilometer. Und dann lässt er sich erschöpft unter diesem Wacholderstrauch, der Ginsterstrauch nieder. Den gibt's häufig in der Wüste. Der wird oft bis 3,5 Meter hoch, bietet ganz guten Schatten. Ich bin nicht besser als meine Väter, sagt er. Ich habe auch nicht mehr erreicht als sie. Keine Umkehr, keine Erweckung. Ist auch nicht mehr rausgekommen aus meiner Predigt. Und jetzt passt auf. Und jetzt kommt nicht ein Engel um die Ecke und sagt, Elia, kehr zurück nach Jezreel. Die Erweckung ist ausgebrochen. Schnell, du sollst predigen und lehren dort. Das passiert nicht. Das ist also das Erste, was wir hier lernen. Gott mutet uns Erfolglosigkeit zu. Und wenn es dir manchmal so geht, dann will der Herr dich durch diesen Bericht trösten. Und dann will er dir sagen, sieh dir den Elia an. Das ist kein Wunder, dass der so reagiert hat. Denn, und das ist das Zweite, geistlicher Eifer tut weh. Wenn Sie mitschreiben, nehmen Sie das als zweiten Punkt. Geistlicher Eifer tut weh. Elia bezeichnet sich ja selbst als Eiferer. Ich habe geeifert um den Herrn. Ich habe alles gegeben. Ich habe mich reingehängt. Und darum kann es ihn gar nicht kalt lassen, wenn die Leute so stumpf bleiben. Natürlich kommt dann der Vorwurf, na, dem ging es doch nur um seine eigene Ehre und Eitelkeit. Und der ist ja nur persönlich beleidigt, dass es nicht geklappt hat. Das kann man immer sagen. Und klar, niemand von uns durchschaut sich und sein Herz bis ins Letzte wirklich. Da kann sich immer viel Eigenes reinmischen. Aber die Frage ist, und Gott sieht unser Herz, bin ich aufrichtig oder nicht? Und Elia ist aufrichtig. Dafür lege ich meine exegetische Hand ins Feuer, dass der aufrichtig ist. Und wenn er egoistisch wäre, dann hätte er nicht so viel Schmerzen riskiert, wie er das getan hat. Nein, Elias Traurigkeit ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ist ein Zeichen dafür, wie ernst er es mit dem Herrn meint. Manche Ausleger haben hier Selbstmitleid und persönliche Empfindlichkeit feststellen wollen, aber das glaube ich nicht. Wenn wir es wirklich ernst nehmen, was Elia hier sagt, und der Bibeltext gibt uns keinen Hinweis darauf, dass wir das nicht ernst nehmen könnten. Es gibt nicht irgendwie einen Hinweis, dass er hier gemauschelt hat. Dann geht es Elia eben nicht in erster Linie um sich, sondern es geht ihm um Gott, um Gottes Ehre. Er sagt, sie haben deinen Bund gebrochen in Vers 10 und in Vers 14. Sie haben deine Altäre zerstört. Sie haben deine Propheten getötet. Sie haben sie an deiner Ehre vergangen. Und jetzt bin ich übrig geblieben. Geistlicher Eifer tut weh. Im Unterschied zu fleischlichem Eifer. Fleischlicher Eifer, der baut uns innerlich auf. Da ereifern wir uns und freuen uns noch, wie wir uns ereifern können und wie gut wir dastehen, wenn wir uns darüber ereifern, wie schlecht die anderen sind. Das tut nicht weh, das tut gut. Das tut wohl. Aber geistlicher Eifer tut weh, weil man sieht, wie Dinge zerbrechen, wie Menschen geistlich zu Schaden kommen. Wie blühende Arbeiten dahinwelken. Und ich will dich fragen, kennst du diesen Schmerz? Diesen Schmerz kennt nur, wer sich ganz für Gottes Sache einsetzt. Kennst du diesen Schmerz? Geistlicher Eifer tut weh. Diese tiefe Mutlosigkeit nach allem, was geschehen ist. Also manchmal denkt man, das müsste doch die Leute umhauen. Das war doch so deutlich. Das müsste doch jetzt wohl der Letzte kapiert haben. Der Karmel-Showdown war ein solcher Machtbeweis Gottes. Ein solcher Machtbeweis. Und schon vorher hatte Gott doch überdeutlich bewiesen, dass Baal und Aschera Pappkandidaten waren. Und ich kann mir vorstellen, dass Elia erwartet hat, offensichtlicher geht es nicht. Wer das jetzt miterlebt hat, der kann nicht mehr Baal, dem wahren Gott, vorziehen. Und ich habe zweimal Kopf und Kragen riskiert. Zweimal ist es gut gegangen. Zweimal hat Gott laut gesprochen. Zweimal hat Gott sich dazu bekannt. Wie können meine Landsleute da so stumpf bleiben? Aber später wird Jesus diagnostizieren in Johannes 3, Vers 19. Und das muss auch Elia lernen. Das ist aber das Gericht, sagt der Herr. Johannes 3, Vers 19. Dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Versteht ihr? Und das zu erleben ist hart. Und auch deshalb tut geistlicher Eifer so weh, weil man da erst so seine eigene Hilflosigkeit merkt. Man möchte so gern etwas ändern und es lässt sich nicht erzwingen. Und der Teufel, der hat ein vitales Interesse daran, Gottes Leute zu entmutigen. Das ist eine seiner Spezialdisziplinen. Das gehört zu seinen Lieblingsmethoden. Und je mehr wir uns für Jesus einsetzen, umso mehr liegt dem Widersacher daran, uns zu lähmen und zu attackieren. Das hat Wilhelm Busch auch sehr schön in dieser Elia-Predigt gesagt. Er hat gesagt, es geht in unserer Geschichte um eine Not, die nur die Zeugen des Herrn kennen. Wer seinen Christenstand behaglich pflegt, der weiß nichts von dem, was Elia hier durchmacht. Das ist ja auch kein Wunder. Im Schachspiel bedeutet der König oder der Turm mehr als ein Bauer. Und für den Teufel und sein Spiel gegen das Reich Gottes bedeutet ein Zeuge Jesu mehr als nur ein Mitläufer. Es ist für ihn wichtiger, einen Zeugen zu Fall zu bringen, als einen, der nur mit dem Glauben sympathisiert. Ich will dich fragen, wann hast du das letzte Mal um Gottes Willen geeifert? Wann warst du das letzte Mal betrübt wegen einer geistlichen Not? Wann hast du das letzte Mal vielleicht geweint um einen Menschen, der sich von Jesus abwendet? Kennst du diesen Schmerz? Wir können uns da nicht am eigenen Schopf rausziehen, aber Gott greift ein. Und das ist das Dritte, was wir hier bei Elia sehen. Das Dritte und das Wunderbare. Wir hatten gesehen, erstens, Gott mutet uns Erfolglosigkeit zu. Zweitens, geistlicher Eifer tut weh. Und jetzt drittens, Gott liebt und pflegt seine Eiferer. Gott liebt und pflegt seine Eiferer. Das heißt nicht, dass er uns in Watte packt, aber er liebt uns und pflegt uns. Denn Gott will ja, dass wir eifrig sind. Er freut sich ja über deinen Eifer. Er will das ja. Das kannst du im Psalm 1 nachlesen. Das ist purer Eifer, der da beschrieben wird. Sind über seinem Gesetz Tag und Nacht, kann gar nicht genug davon kriegen. Oder vom Herrn Jesus wurde das sogar gesagt, Johannes 2, Vers 17, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Das war Psalm 69, Vers 10 zitiert. Über Jesus wurde es gesagt. Und über Gott selbst wird es gesagt, dass er eifert. In Jakobus 4, Vers 5, da heißt es so schön, lest diese Stelle zu Hause nochmal durch. Jakobus 4, Vers 5. Mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Und Paulus beschreibt sich selbst in 2. Korinther 7 als Eiferer. Und in 2. Korinther 7, 7 sagt er das über die Glaubensgeschwister, die sich um ihn gekümmert haben. Da sagt er, Titus berichtete uns von eurem Verlangen, eurem Eifer für mich. Und in 2. Korinther 11 sagt Paulus es dann von sich selbst, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Wir sollen Eiferer sein für Gott. Gott liebt und pflegt seine Eiferer. Bist du ein Eiferer? Zweimal sagt es Elia hier in Vers 10 und Vers 14, ich habe geeifert. Und das ist genau das, was Gott will. Und Gott liebt und pflegt seine Eiferer. Schaut in Vers 5, Gott redet ihn an durch einen Boten. Und so will er dich auch immer wieder anreden. Er erinnert dich an einen Bibelvers, er schickt dir einen Mitchristen zur Ermutigung. Plötzlich kommt ein Telefonat, das dich aufrichtet oder dir fällt eine CD in der Hand mit einer tröstlichen Predigt. Er wird dich aufrichten. Ja? Ein Engel rührte ihn an, Vers 5, und sprach zu ihm. Und dann versorgt Gott ihn ganz lebenspraktisch. Er gibt ihm erst was zu essen und zu trinken und dann schlaft dich aus. Und dann isst er und trinkt und dann kann er endlich wieder schlafen und dann isst und trinkt er nochmal. Gott versorgt seine Eiferer. Gott liebt und pflegt seine Eiferer. Und dann erinnert Gott den Elia an seine Treue. Das ist doch geheimnisvoll. Vers 7 und 8. Der Engel kam und sagt, du hast einen weiten Weg vor dir. Und dann stand er auf und aß und trank und ging Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Horeb. Warum geht er nochmal 320 Kilometer weit, nochmal weiter in den Süden? Also die Isabel kam doch auch schon nicht nach Beersheba. Und warum so lange? Diese Strecke schafft man eigentlich in 14 Tagen, wenn man 24 Kilometer pro Tag läuft. Und Gott führt es so, dass der fast dreimal so lange läuft. 40 Tage, warum? Nun, da hat er Zeit zum Beten. Zeit zum Nachdenken. Er hat Zeit, die Abhängigkeit von Gott ganz neu zu lernen. Und auch der Kollege Mose war ja immerhin 40 Jahre in der Wüste gewesen. Eine interessante Parallele. Und schau hin, noch mehr als die 40 verbindet Elia und Mose das Reiseziel. Horeb, Sinai. 600 Jahre vorher hatte Gott hier am Horeb, am Sinai, den Bund mit seinem Volk geschlossen und ihm seine gnädige Verheißung gegeben. Und jetzt schickt Gott den Elia 600 Jahre später wieder an diesen Ort, an den Horeb. Und damit erinnert er ihn, Elia, das gilt noch. Er stößt Elia gewissermaßen mit der Nase auf diesen Bund Gottes. Das gilt noch, das steht noch, das ist noch wahr. Darauf kannst du dich noch verlassen. Mein Versprechen bleibt, das ist das Zeichen von Gottes Treue, dieser Horeb. Und für uns hat der Herr noch ein viel deutlicheres Zeichen seiner Treue gegeben, nämlich das Kreuz, an dem der Herr für uns starb. So liebt und pflegt Gott seine Eiferer. Und schau, Gottes Seelsorge geht noch weiter. Gott löst ihm die Zunge. Er fragt dann nämlich am Ende von Vers 9, was willst du hier, Elia? Und Elia sprach, ich habe heftig für den Herrn, den Gott der Heerscharen, geeifert. Und dann redet er sich den ganzen die ganze Sorge und die Last und alle Frustrationen redet er sich dann nochmal von der Seele. Und Gottes Frage, Elia, was willst du hier? Das ist keine Kritik an Elia, sondern das ist eine Einladung. Ein Ausleger sagt, das war eine sanfte Frage voller Freundlichkeit, um das angespannte, beladene Herz des Propheten zu erleichtern. Er, der so lange seine Not mit sich rumtragen musste, wurde nun bewegt, sein Innerstes zu offenbaren und sein Herz vor Gott auszuschütten. Du darfst ja alles von der Seele reden. Was machst du hier, Elia? Warum bist du so betrübt? Und da kommt das nochmal raus, diese Frucht und Ergebnislosigkeit, diese Erfolglosigkeit, die ihm zu schaffen macht. Es lohnt sich nicht, ich kann nicht mehr, es hat nichts gebracht. Er schüttet sein Herz aus vor Gott. Mach das doch. Und manchmal ist es einfach eine Hilfe, wenn du noch einen Mitchristen dazu nimmst und mit ihm zusammen das Herz ausschütten kannst und er dir im Namen Gottes wieder Mut zuspricht. Und dann erklärt Gott ihm sein Vorgehen, ganz behutsam. Vers 11, er aber sprach, komm heraus, Elia, und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Wind. Nach dem Winde kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Als Elia dieses hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, weil er weiß, da ist jetzt Gott, und ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Wissen Sie, was Gott dem Elia damit sagen will? Er will sagen, ja, manchmal handle ich drastisch in offenkundigen Machttaten. Das kannte Elia ja vom Karmel. Aber Gott handelt auch, und das musste Elia lernen, in scheinbarer Zurückhaltung. In scheinbarer Zurückhaltung. Und so haben wir ein Zwischenergebnis. Wie viel Mühe gibt sich Gott hier mit seinem müden und entnervten Propheten? Und daran kannst du es ablesen. Gott liebt und pflegt seine Eiferer. Und das kannst du schließlich auch daran sehen, dass Gott eine neue Perspektive nach vorn ihm eröffnet. Und das ist das Vierte, was wir unbedingt noch festhalten müssen. Viertens, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber kräftig. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber kräftig. Schau, wir dürfen das nicht aus dem Blick verlieren. Das Hauptproblem von Elia war die Erfolglosigkeit, die Wirkungslosigkeit, scheinbar. Wir wünschen uns schnelle Ergebnisse, dass unser Jugendkreis möglichst schnell wächst, dass sich bei einer Evangelisation möglichst viele bekehren. Natürlich, und das ist auch legitim, und wir sollen darauf hoffen und dürfen dafür beten. Die Karmel-Methode war Elia sicher besonders sympathisch. Aber das ist nicht Gottes übliche Vorgehensweise. Manchmal macht Gott das. Aber oft bedient sich Gott eines anderen Weges. Und genau daran will er uns und Elia in dieser Situation erinnern. Die Stimme eines sanften Säuselns. Nicht das brachiale Feuer, der Wind und so weiter. Manche Ausleger haben versucht, Elia und Gott hier gegeneinander auszuspielen, so nach dem Motto, Elia war viel zu hart und zu streng und Gott ist immer sanft und liebevoll. Völliges Missverständnis. Im Kapitel vorher hatte Gott ja gerade Feuer geschickt. Und auch hier in Kapitel 19 kündigt Gott bereits sein Gericht über die Israeliten an, die ihn ablehnen, ab Vers 15. Nee, Elias Gerichtspredigt wird von Gott nicht kritisiert, sondern bestätigt. Aber oftmals, und darum geht's hier in Vers 13, geschieht Gottes Werk noch im Verborgenen. Paulus sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und darum ist es ganz normal, dass wir manchmal keinen sichtbaren Erfolg verbuchen können. Ist normal. Im Verborgenen. Und Gott wirkt jetzt vornehmlich wie? Durch sein Wort. Und das sehen wir auch hier bei Elia. Schon in Vers 9, ne? Das Wort des Herrn kam zu ihm. Und dann in Vers 12 und 13, die Stimme eines sanften Säuselns. Und aus dieser Stimme heraus spricht Gott zu ihm, Vers 13 und Vers 12. Und dann schließlich der Auftrag in Vers 15, aber der Herr sprach zu ihm. Verstehst du? Dieses Wort hat eine erstaunliche Macht. Aber man kann es noch unterschätzen. Und das ist die Versuchung jedes Gemeindeaufbaus, dass er das Wort unterschätzt und dass er dann seine Zuflucht zu Managementmethoden nimmt und zu psychotherapeutischer Ersetzung von Seelsorge und so weiter. Weil man sagt, wir müssen mehr auf die Beine stellen. Das Wort tut's nicht. Doch, es tut es. Aber man kann die Stimme eines sanften Säuselns, Vers 12, jetzt noch dreist überhören. Klammer auf, die verstockte Isabel hatte auch die Feuerlektion vom Karmel überhört. Die hat sie genauso überhört, weil ihr Herz finster war. Und wer Gottes Wort vertraut und weitergibt, ja, zugegeben, der kann sich manchmal ganz schön schwach und allein fühlen. Und trotzdem hat Elia überhaupt keinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber kräftig. Und darum, wo immer du stehst, auf welchem Feld immer du säst im Auftrag Jesu Christi, sei einfach Gottes Wort gehorsam. Bring es einfach in Anschlag. Streu es aus. Tu treu deinen Dienst, denn Gott wirkt durch sein Wort in Gericht und in Gnade. Und Gott setzt sich durch. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber kräftig. Und Gott bezieht uns, seine geliebten Eiferer, in dieses Handeln mit ein. Und deshalb muss Elia sich jetzt wieder auf die Socken machen. Frisch ausgeschlafen, frisch versorgt mit Essen und Trinken, vor allem aber frisch ermutigt vom Herrn selbst. Der nächste Auftrag des himmlischen Königs wartet schon. Drei Hoffnungsträger soll Elia in Dienst nehmen und darum salben. Und diese drei Leute, das sind die Verse 15 bis 17, die sollen dann fortsetzen, was Gott durch Elia begonnen hat. Sie sollen den Baalskult vertreiben, sie sollen die korrupte Herrscherfamilie davonjagen. Das ist einmal Hazael in Vers 15, der König von Syrien. Das wird gewissermaßen Gottes Gerichtsvollzieher am Nordreich. Dann Jehu, Vers 16, von innen heraus wird der durch eine Palastrevolution Ahabs Herrschergeschlecht stürzen. Und schließlich Vers 17, Elia, Gottes Bußprediger, der die Rettungsboote des Glaubens auf Land schickt, auf See schickt und losschickt, vom Land wegschickt. Lasst uns zusammenfassen. Sollte es dir ähnlich ergehen wie Elia, dann darfst du in Zukunft getrost deine Bibel bei 1. Könige 19 aufschlagen und zu dieser Stelle zurückkommen. Und dann darfst du das ganz persönlich für dich in Anspruch nehmen, was der Herr uns hier am Beispiel seines Elia in die Hände gibt. Wie sagte Jakobus 5? Elia war ein Mensch wie wir. Und wir müssen das ganz realistisch sehen. Erstens, Gott mutet uns Erfolglosigkeit zu. Auch im Gemeindeaufbau. Das bleibt uns nicht erspart. Das blieb Elia nicht erspart. Das blieb Paulus nicht erspart. Das blieb nicht mal unserem Herrn erspart. Diese Szene in Johannes 6, Vers 66, da wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab. Und Jesus steht da mit der Zwölfertruppe und sagt, und was ist mit euch, wollt ihr auch gehen? Das hat sogar Jesus so erlebt. Und zweitens, geistlicher Eifer tut weh. Jesus hat über Jerusalem geweint. Paulus hat sich um die Gemeinden gesorgt. Und er hatte möglicherweise manchmal schlaflose Nächte deshalb. Geistlicher Eifer tut weh. Aber dann das Dritte. Gott liebt und pflegt seine Eiferer. Du kannst dich darauf verlassen. Gott bringt dich wieder zu Kräften. Du kannst dich darauf verlassen. Er verbindet deine Wunden. Du kannst dich darauf verlassen. Er richtet deinen Blick wieder nach vorn. Er gibt dir neuen Mut. Und wisse das. Er steht hinter deinem Eifer. Er will, dass du ein Eiferer für ihn bist. Aus Liebe zu ihm und aus Liebe zu deiner Wahrheit. Und lass dir das von niemandem madig machen, der sagt, du bist aber übertrieben oder du bist aber zu eifrig. Gott liebt seine Eiferer und er pflegt sie. Und obendrauf gibt er dir diese Garantie. Viertens, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber kräftig. Und darum musst du dich gar nicht wundern, wenn manches so lange dauert. Gott hat sein eigenes Timing. Aber damit sammelt er unaufhaltsam seine Herde ein. Und kein einziges seiner Schafe wird ihm dabei verloren gehen. Und das ist der sichere Hafen, in den unser ganzer wunderbarer Predigttext schließlich einmündet. Es ging heute einfach nicht kürzer, weil der Text so wunderbar ist. Das ist der Hafen, in den unser ganzer wunderbarer Predigttext in Vers 18 einmündet. Ich aber will in Israel 7000 übrig lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Das ist am Ende, wenn man so will, Punkt 5, auf den alles zuläuft. Und der lautet, Gott hat doch Erfolg mit seinem Volk. Gott hat doch Erfolg mit seinem Volk. Und die Elias dieser Welt, also wir, können das manchmal schnell aus dem Blick verlieren. Und dann holt der Herr uns wieder in die Wirklichkeit zurück. Und er sagt, du lass dich nicht täuschen. Vergiss es nicht. Ich hab's dir doch versprochen. Du bist nicht allein. Du gehörst doch in meine Herde rein und du bist eingerahmt von anderen. Ein Ausleger hat darauf hingewiesen und ich muss Ihnen sagen, mir ging das Herz auf, als ich das las. Dieser Vers 18, 1. Könige 19, 18, ist die alttestamentliche Fassung eines anderen Vers 18, über den wir erst neulich an Pfingsten gesprochen haben, nämlich Matthäus 16, Vers 18, wo unser Herr Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Und hier sagt der Herr, ich aber werde in Israel 7000 übrig lassen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Gott hat doch Erfolg mit seinem Volk. Elia, du kennst doch Obadja, den Hofmeister im Schloss Ahabs, der sich treu zum wahren Gott hält. Und da hat Elia sich dann bestimmt auch noch an die 100 bibeltreuen Propheten erinnert, die Obadja neulich versteckt hatte, als Isabel sie umbringen wollte. Die standen doch auch noch auf Gottes Seite. 1. Könige 18. Und das waren noch längst nicht alle Gläubigen. 7000 will ich übrig lassen. 7000 sind nicht die Welt, aber 7000 sind immerhin 7000. Und Jesus hat uns ja auch gesagt, dass die Mehrheit sich für den breiten Weg entscheidet. Aber es wird durch alle Jahrhunderte hindurch immer Menschen geben, die auf dem schmalen Weg unseres Herrn gehen. Durch alle Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch, die dem Herrn treu bleiben. Und deswegen konnte Jesus sagen, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Manchmal musst du eine Weile suchen, in deiner Firma, in deiner Schule, bei der Bundeswehr, in der Nachbarschaft, an der Uni, im Wohngebiet. Aber Gott hält immer Überraschungen für uns bereit. Im Altenheim. Du stehst nicht allein. Gott hat doch Erfolg mit seinem Volk. Und er sammelt seine Herde aus der Völkerzahl. Und ich muss sagen, das war auch die große Freude, die über der Malachi-Konferenz am letzten Wochenende stand, wo so viele Menschen aus dem deutschsprachigen Raum zusammenkamen, viele von ihnen oft in ihrem eigenen Umfeld ziemlich allein gelassen. Und wo Gott ihnen gezeigt hat, und der Herr hat seine Herde und er sammelt sie. Und das ist die Freude, die wir jeden Sonntag genießen sollen, wenn wir hier zum Gottesdienst zusammenkommen. Und auch heute, wenn wir das Mahl unseres Herrn feiern dürfen, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir uns gegenseitig ermutigen und dass wir uns gegenseitig darin unterstützen und füreinander beten, dass wir unsere Knie nicht vor dem Baal beugen und dass wir den Zeitgeist nicht küssen und dass wir den Kompromissen nicht die Hand reichen. Und dass wir den heiligen, lebendigen, einzig wahren Gott nicht verunehren. Und darum ist es uns ein Herzensanliegen und wir eifern darum, dass wir keinen aufgeben, dass noch viel mehr Menschen dazukommen mögen und erkennbar werden als Schafe, die dem Hirten Jesus Christus nachfolgen. Ich komme zum Schluss. Auch mit Elia ist es schließlich gut weitergegangen. Gott hat seinen verzagten Boten wieder auf die Beine gestellt. Er hat ihm dann sogar einen fähigen Assistenten geschenkt, der später sein Nachfolger wurde. Und als Elias Arbeit auf dieser Erde getan war, da hat der Herr selbst ihn nach Hause geholt. Uns hat er noch hier gelassen. Und darum lasst uns diese Jahre voll ausschöpfen, die der Herr uns hier gibt. Lasst uns diese Jahre ausschöpfen, um unserem Herrn mit Eifer zu dienen. Das wird manchmal auch wehtun, dieser Eifer. Und wenn dann doch mal Tage kommen, an denen wir mutlos werden und straucheln, dann haben wir immer noch einen starken Herrn, der seine müden Boten wieder fit macht und der uns neu auf den Weg bringt. Bedenke, nach diesem schrecklichen Oktobersonntag durfte Spurgeon noch 35 Jahre predigen. Und seit jenem Oktober 1856 sind 156 Jahre vergangen, in denen Gott durch die Predigten dieses Spurgeon Menschen bis heute zum Glauben an Jesus ruft und im Glauben stärkt. Er hatte keine Kraft mehr. Er sagt, ich bin am Ende. Und der Herr hat ihn wieder aufgerichtet und hat ihn gebraucht in einer Weise, wie er sich das nie hätte träumen lassen. So will es der Herr auch mit dir und mit mir tun. Er will uns einsetzen. Er ist treu. Ihm sei alle Ehre. Amen.